Wenn ich da meine 120 Stunden gearbeitet habe, dann kam dann der Boss und hat gesagt, hey, ich bin schon mit einem Fuß im Gefängnis, bitte geh nach Hause und nimm dir 3 Wochen frei.
Ja.
Also wenn man da richtig was bauen will, wird man dann schon von Rahmenbedingungen dann quasi gebremst.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update, präsentiert von Learn.xyz. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der es wirklich richtig drauf hat. Und es hat mich wirklich sehr beeindruckt, mit ihm zu sprechen. Philipp Habern aus einem kleinen Dorf in der Schwäbischen Alb in der Nähe von Ulm über das Art Center of Design hier in Kalifornien bis hin zu Google X, Uber Elevate und mittlerweile bei Joby Aviation. Philipp war und ist an vorderster Front, wenn es dabei geht, über die Mobilität der Zukunft nachzudenken. Also denkt über selbstfahrende Autos, selbstfliegende Flugzeuge nach. Das ist genau sein Ding. Und er ist da der Designchef heute und hat wirklich eine Monsterkarriere und hat dazu 30 Patente und viele andere Sachen. Und wir sprechen über seinen Weg zu dieser besten Design-Universität der Welt, über irgendwie 120 Stunden die Woche arbeiten, über kluge Karriereentscheidungen, den Stand der Dinge bei selbstfliegenden Autos und warum die USA oft da weiter sind als Deutschland und am Ende auch über Geld, Heimweh und was doch noch so kommt. Also ab in den Podcast mit Philipp Habern von Joby Aviation. Auf geht's!
Moin, moin, Philipp.
Ja, guten Morgen, Christian.
Grüß dich. Sag mal, du bist ja der Experte im Flugtaxi-Bereich. Wann kann ich mir endlich so ein Flugtaxi mit meinem Handy bestellen?
Ja, wenn es nach uns geht, sehr bald. Also wir haben ja schon die ganze Technologie, die ist ja schon ziemlich weit. Wir fliegen ja schon regelmäßig Teststrecken. Bald kannst du vor deinem Uber direkt über die Skyports, über die Städte fliegen. Die Technik ist ja schon da. Aber es geht jetzt um die Zulassung, uns Vertrauen und die Infrastruktur und du kannst jetzt direkt schon anfangen, deine Koffer zu packen und bald kriegst du deinen Uber-Air-Button in deiner App.
Okay, ich bin gespannt. Bevor wir mehr über Flugtaxis und so weiter sprechen, will ich nochmal kurz deinen Background so ein bisschen aufräumen, weil ich das ziemlich spannend finde. Du kommst ja auch aus so einem kleinen Dorf, irgendwie aus Süddeutschland. Und da ist es ja nicht so ganz klar, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt an die beste Design-Uni der Welt. Ne? Du hast am Art Center College of Design studiert in Südkalifornien. Wie lief das ab? Wie bist du da hingekommen?
Ja, ich komme vom kleinen Dorf aus der Schwäbischen Alb mit 1000 Einwohnern. Ich hatte jetzt nie geträumt, dass ich jetzt in Los Angeles mit 20 Millionen Leuten dann landen werde. Ich hatte eigentlich auch null Plan, dass es überhaupt so eine Uni wie Art Center gibt. Ich dachte einfach, dass ich in Deutschland studieren werde, also in Pforzheim oder anderen Unis, vielleicht sogar in Berlin. Aber ich habe dann ein Praktikum bei Daimler gemacht in den USA und dann habe ich dann von der ganzen Uni und von dem ganzen Umfeld so mehr erfahren gehabt und habe dann gemerkt, was wirklich möglich ist und dann habe ich 6 Monate lang jeden Tag wie ein Besessener also an Autos gearbeitet und designt und habe dann meinen Stil umgekrempelt und wurde dann tatsächlich dann genommen, als ich mich beworben hatte.
Okay, was meinst du, was hat dich ausgezeichnet? Hast du irgendein besonderes kreatives Talent und hast irgendwie Autos schon als Kind gemalt oder wie bist du dazu gekommen?
Also meine Mutter ist Architektin, mein Vater arbeitet in der Automobilindustrie, aber ich glaube, was mich ausgezeichnet hat, war das Praktikum. Das Vorpraktikum für die Uni war sehr entscheidend und ich glaube, die Vielseitigkeit in meinem Portfolio hat sehr geholfen. Ich habe ja nicht nur Autos, sondern auch Graphic und Storytelling und andere Sachen in meinem Portfolio gehabt. Und vor allem, ich glaube, man sieht dann in dem Portfolio auch den Charakter, dass man den absoluten Willen hat, dann auch wirklich da zu studieren und dass du für sowas brennt. Und das kann man der Arbeit dann richtig raussehen. Und ich glaube, dass die technischen Skills und die Vision und Haltung ist dann richtig dann rauskristallisiert aus dem Portfolio.
Okay. Und sag mal, das Studium, das ist ja hier so ein bisschen anders als in Deutschland. Ne? Man lebt irgendwie auf dem Campus wahrscheinlich. Also ich kenne die Uni jetzt ja nicht, aber sowas, was man hier so aus der Bay Area halt sieht. Hat dich das irgendwie besonders geprägt? Also was hat das mit dir gemacht da? Oder was hast du eigentlich gelernt da?
So, ja, das war jetzt komplett eine ganz andere Atmosphäre wie jetzt an der deutschen Uni oder anderen Unis. Das war jetzt so ein privates College. Art Center war so wie die Navy, war so ein Navy Seals Training für Designer. Extrem fordernd, extrem formend. Du lernst radikal zu denken, gleichzeitig brutal präzise zu arbeiten. Du bist im kleinen Umfeld mit anderen Top-Typen aus
der ganzen Welt. 10 Leute oder so pro Jahrgang oder sowas.
Ja, wir hatten bloß 10 und jeder kam von einem anderen Land. Also es war richtig super selektiv, super competitive und das ist quasi wie so ein Medizinstudium, nur ohne Blut.
Ja.
Zweimal die Woche halt All-Nighters geschoben, also richtig dann auf dem Tisch geschlafen oder im Auto zweimal die Woche. Und ja, also die Uni, also unsere Klassenzimmer hatten keine Fenster, hatten keine Uhren. Das war auch einfach so aus, das war ja kein Zufall. Man musste halt nie, ob es jetzt Tag oder Nacht ist, man hat die ganze Zeit durchgearbeitet und wenn man dann schlafen gegangen ist, hat man dann gewusst, dass dein Klassenkamerad hat noch weiterarbeitet.
Ja.
Und das war halt, ja, das ist halt schon so ein Test, ja. So ein mentaler, die mental Stärksten kommen halt nur durch.
Ja,
und am Ende,
so ein SEAL, Navy SEAL Training praktisch.
Ist so. Und am Ende läuft halt alles auf eine Frage aus, like, wie sehr willst du das wirklich?
Ja. Und sag mal, wie kann man sich das vorstellen? Also arbeitet man da irgendwie an Tonmodellen und oder ist es alles am Computer oder malt man mit Farben oder
was? Ja, am Anfang tut man so das Fundament aufbauen natürlich, also mit analog zeichnen, analog dann irgendwelche Sachen dann entwerfen, man tut da Sachen bauen, ja, man tut dann, alles ist am Anfang noch, ja, mit Ton, mit Clay-Modellen und dann liest man so nach ein paar Semestern, liest man dann so ein Alias-Training-Modellbau, CAD. Mhm. Und baut dann dadurch sein Portfolio aus. Aber am Anfang muss man erst das Fundament aufbauen. Viele von den neuen Studenten oder Leuten gehen halt direkt in AI rein, ja, und lassen dann AI die Sachen oder die Arbeiten dann für sich die ganzen Sachen machen. Aber muss halt, das sieht man direkt durch, wenn jemand dann die Tools dann, wenn die Tools einen beherrschen, also dass man die Tools beherrscht.
Ja.
Weil das Auge muss ja trainiert werden. Das ist dein Charakter, deine ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber so gerade so, wenn man ganz kreativ ist, das ist ja auch was, das kann man nicht so richtig lehren, ne? Also so bestimmte Grundsätze, so wie Leute, die ein Bild aufhängen und es schief oder so nicht schief.
Ja, okay.
Das Lot im Auge hat man entweder oder nicht. Ich habe gerade beim Design habe ich mal das Gefühl, das ist irgendwie was, so ein angeborenes Gen oder so, was man haben muss, um da reinzukommen.
Ja, ich hab früh, also so direkt mit 3, 4 Jahren habe ich jeden Tag gezeichnet. Also ich habe früher immer so kleine Monster gezeichnet, Roboter, immer so Comics gezeichnet und so, also richtig. Ja. Ich dachte, ich gehe mehr so in die Richtung, aber das hat sich dann alles geändert, durch meinen Vater, der in der Automobilindustrie gearbeitet hat, hat mich dann so ein bisschen mehr so in den Automobilbereich reingezogen und ja, ich hab jetzt nicht direkt früh auf schon immer Autos gezeichnet, das hat sich dann erst später so entwickelt gehabt.
Ja, und sag mal, wann war für dich so ein bisschen der Moment in der Uni, dass du gesagt hast, okay, Transportdesign im weitesten Sinne ist so das Thema, was dich am meisten begeistert?
Ja, ich meine, wir hatten richtig geilen Kurs, der brandneu war, der hieß Advanced Mobility und da habe ich mich halt voll reingestürzt und damals war das noch ein total Nischenthema, das war noch gar nicht groß. Jetzt ist es groß, aber damals hat noch keiner sich damit irgendwie verfasst und die meisten wollten natürlich die Supersportwagen designen, also die sind dann den Weg gegangen und ich wollte Zukunft bauen, direkt von Anfang an und genau das hat sich dann in meinem Portfolio gezeigt und deswegen hat sich das Ganze dann auch abgehoben. Und da habe ich gemerkt, also das ist mein Weg, meine Vision, also in Form bringen, das ist mein Job. Aber da war noch ein anderes Ding, wo ich meinen richtigen Aha-Moment hatte. Das war dann, ich habe alles mitgenommen, was die Uni hergegeben hat. Also ich habe auch unter anderem ein Austauschsemester gemacht in INSEAD in Singapur, was auch nicht so gang und gäbe war für einen Automobildesigner. Und ich habe dann Business und Entrepreneurship gelernt und war dann richtig mit Business Consulting, Finance-Leuten dann im Studium da gewesen. Und es war ein ganz anderes Umfeld. Und ich habe dann richtig gemerkt, dass wenn du als Designer wirklich Einfluss nehmen willst, musst du nicht nur Design können, sondern du musst auch Design-Business verstehen. Und ja, und sonst bist du eigentlich nur so ein Tool im System.
Ja, verstehe. Und sag mal, so ein Studium, das öffnet einem dann ja gewisse Türen, ne? Also ich gehe mal davon aus, wenn man da studiert hat, dann kann man eigentlich überall anklopfen und du hast ja dann bei Google und bei Uber und Google X vor allen Dingen auch gearbeitet und man kann ja schon so ein bisschen durch deinen Lebenslauf gehen und so das Gefühl haben, okay, du hast wirklich irgendwie die Zukunft oder du gestaltest die Zukunft mit. Ist das so von Anfang an dann auch dein Ziel gewesen? Du hast gerade schon gesagt, du wolltest an Zukunftstechnologien arbeiten, aber war das so ein Wille dann von dir?
Ja, ich gehe dahin, wo es kribbelt. Ja, also da, wo ich das Gefühl habe, dass hier entsteht die Zukunft. Und das ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber ich spüre das. Also man merkt direkt dann, wenn man die Konversation hat mit den Firmen. Ich hatte auch das Glück gehabt, dass dann die Firmen bei mir an der Tür geklopft haben. Mhm. Ich habe auch gedacht, ich gehe direkt dann so in die Automobilindustrie. So, aber die ganzen Firmen, die dann an mir so sehr interessiert waren, waren dann die Zukunft-driven Firmen, ja, die Tech-Firmen. Und man lernt halt auf das Innere ziehen zu hören, anstatt auf den Verstand. Ja, also wenn man jetzt so mental gedacht hat, so ja, ich gehe jetzt traditionell in die Automobilindustrie, aber ich habe dann richtig aufs Innere hören müssen, auf den Drang. Und wenn etwas größer ist als man selbst, wenn man Mut braucht, dann weiß man, dass man genau da muss ich dann hin.
Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Leute, die im Valley sind, die gehen ja genau nach diesem Prinzip. Ne? Ich hatte das jetzt gerade bei dem Nick Turley zum Beispiel in der vorletzten Folge, der war irgendwie erst bei Dropbox, dann sind Leute von Dropbox weggegangen zu Instacart, dann ist er zu Instacart weggegangen, dann sind Leute von Instacart zu OpenAI gegangen, dann ist er irgendwie mitgekommen. Wie hast du das entschieden? Waren das auch so Momente, dass Leute dich irgendwie abgeholt haben und gesagt haben, oh, ich habe damals schon mit Philipp gearbeitet, den holen wir jetzt hier rüber?
Ja, yes, genau so funktioniert es. Also man hat so ein richtiges Netzwerk von Leuten, also jetzt auch durch die Uni, die sind alle in super geilen Positionen gelandet, aber was jetzt meinen Lebenslauf so geprägt hat, war genau das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist, dass ich bei richtig krassen, interessanten, zukunftsdriven Moon Factory Firmen gearbeitet habe und die bauen alle was Neues auf. Also man merkt halt jetzt die ganzen großen Firmen, jetzt Google, Facebook, Uber, was weiß ich, die sind jetzt schon so groß gewachsen, aber die ganzen Bilder, die Firma aufgebaut haben, ja, also die ganzen, das Ding ist ja ein Unicorn gewachsen, die sind schon wieder weiter, die bauen schon wieder andere Sachen, andere coole Sachen und die arbeiten natürlich mit denselben Leuten, mit denen sie davor gearbeitet haben und jetzt kommt dann, die gehen dann durch ihre Liste, sagen so, okay, der, den brauche ich, um am Anfang das Produkt zu bauen. Und natürlich brauchen die immer einen Designer, um die Version dann teilweise zu formen. Und da steht dann mein Name natürlich oben drauf, was ich bin super dankbar dafür. Und die ganzen Sachen, ich bin da quasi durch Personal Recommendations überall dann in Silicon Valley reingerutscht.
Ja, weil im Nachhinein, es gibt ja diese berühmte Rede von Steve Jobs, ne, Connecting the Dots und so, da macht das ja alles immer sehr viel Sinn. Aber das halt früh zu erkennen, also mal kurz zu Nick Turley, ne, der hat halt irgendwie zu OpenAI, ist zu OpenAI gekommen, da kannte das kein Mensch. Also wie kann man das herausfinden, frage ich mich immer, das, also geht es wirklich nur um die Person? Also ist wirklich, okay, du weißt einfach, der hat das schon gut gemacht vorher und deshalb gehe ich da hin und eigentlich ist das Produkt fast egal dann?
Ja, ganz genau. Mhm. Man sucht sich die Leader aus, man sucht sich die Mission aus, man sucht sich die zukunftsdriven Sachen aus und alles andere entsteht dann aus dem ganzen Team. Also das ist jetzt verrückt in San Francisco oder jetzt in der Silicon Valley, jeder hat eine richtig krasse Idee und alle springen da hinterher. Also alle wollen es dann in Realität setzen und ja, genau so ist es. Und ja, man folgt demjenigen, der das schon ein paar Mal ausgelegt hat. Man folgt demjenigen, der das jetzt schon ein paar Mal gebaut hat und dem Team, also die ganzen Visionäre, die das erste Produkt in das Unicorn gebaut haben. Und dann weiß man ganz genau, auf was man sich da eingehen, auf was man sich da einlässt. Ja.
Gibt es dann auch so einen Moment bei dir, wo du gesagt hast, wow, das war jetzt echt mal ein krasses Risiko? Also wenn, der eine Faktor, das Team ist schon ganz cool, aber gibt es auch noch andere Sachen, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier auf viel Geld verzichtet und ich gehe jetzt in dieses Startup? Oder wie risikofreundlich bist du da?
Ich bin voll risikofreundlich. Also das muss man auch in Silicon Valley. Also ich hatte viele Wendepunkte gehabt und die haben sich aber nie wirklich wie eine Entscheidung angefühlt oder gegen etwas angefühlt. Das war eher so ein natürlicher Fluss zu etwas hin. Und das war dann auch durch die Leute, die Vision dann natürlich getragen haben. Ja, also Uber Advanced Technology Center in Pittsburgh war so ein Moment. Ich war bei BMW total komfortabel. Und dann musste ich dann wieder raus aus Kalifornien, raus aus der Komfortzone, zurück in Deep Tech. Zurück in die Moonshot-Factory-Logik und alle dachten so, warum tust du dir das an, gell? Aber für mich war klar, dass die Projekte Geschichte schreiben werden, also ich wollte einfach ein Teil davon sein.
Ja, das macht Sinn. Ich meine, du hast jetzt gerade schon da Uber angesprochen, lass uns mal kurz die Historie aufarbeiten hier. Also das erste war ja im Prinzip Google X, ne?
Ja, ganz genau.
Und ich erinnere das sehr gut, zu der Zeit, als das Produkt, was du da designt hast, rausgekommen ist, habe ich damals bei LinkedIn gearbeitet und in Mountain View und da war das LinkedIn Office so ein bisschen das gallische Dorf umgeben von Google und überall fuhren diese kleinen Eier durch die Gegend.
Unser Office war direkt neben deinem.
Ja, wir haben wahrscheinlich niemanden
gegessen.
Genau. Und dann habe ich also das ist ja total verrückt, dass du praktisch damit dran gewirkt hast. Erzähl mal so ein bisschen so die ersten Momente so, ne? Weil ich meine, für uns hier in San Francisco heute ein selbstfahrendes Auto zu sehen, ist ja völlig normal.
Ja, ja.
Weil seit 10 Jahren fahren die Dinger eigentlich irgendwo hier in der Bay Area umher. Aber wie war das so am Anfang? Was war so, also wie haben die dich gepitcht und sagen, hey, wir bauen jetzt das selbstfahrende Auto oder was haben die gesagt?
Also, man denkt sich, das ist immer so romantisch, aber das war super hasch-hasch. Also niemand hat drüber gesprochen. Also das war damals in 2013. Das war bevor jemand irgendwie öffentlich von Autonomous-Fahrzeugen gesprochen hatte. Das Interview war natürlich ganz anders gewesen. Also man durfte gar nicht über das Produkt überhaupt reden.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, die haben mich angerufen. Also was wollen die überhaupt von einem Automobildesigner? Gell? Also ich habe dann.
Sie machen auch Google.
Also ich will kein Telefondesign oder je nachdem. Also Das war total secret. Also man hat da schon so gemunkelt, dass die Projekte am Laufen haben in der Mulch Factory und ich habe wieder überlegt, so ja, also man kriegt einen Anruf von denen nicht jeden Tag, ja. Also was habe ich da zu verlieren, ja? Also dann bin ich da voll reingerutscht und plötzlich war ich in diesen unmarkierten Gebäuden irgendwo in Mountain View, alles streng geheim und alles komplett abgefahren. Ich habe dann mit Laseringenieuren gearbeitet, mit Ex-NASA-Leuten, mit Rocket Scientists, mit AI-Pionieren. Und da war absolut kein Ego dabei. Also wir haben einfach uns überlegt, so wie lösen wir das Unmögliche? Also die Mission war der Träger, ja. Und so ein Monat dort war so wie so ein Jahr woanders, wo ich gearbeitet habe. Also die Zeit ist einfach stillgestanden. Und man hat halt so gewachsen mit seinem Umfeld. Und das war so wie so ein anderer Planet. Und ich habe da sofort gemerkt, das ist mein Habitat. Also Moonshot Factories sind so mein Zuhause.
Ja, ja. Aber ich meine, wenn man dann Mountain View ist, hast du das Gefühl, man ist am Epizentrum der Welt, was so diese Zukunftstechnologien angeht. Ne? Wieso gehst du dann nach Pittsburgh? Also ich meine, warum entscheidet eine Company dann in Pittsburgh plötzlich weiterzuentwickeln?
Ja.
Da ist ja niemand, da ist Duolingo noch so, ne? Aber damals noch nicht mal.
Ich war echt die meiste Zeit bei Google X, war ich die Hälfte von Zeit eigentlich in Detroit gewesen. Das wussten wir gar nicht. Also wir haben das Auto, das Ei, das haben wir da entwickelt gehabt. Und ich habe dann schön Rente hier gezahlt in San Francisco und war aber die meiste Zeit im tiefsten Winter in Dearborn gewesen.
Mhm.
Und aber ja, Pittsburgh, also ganz klar, also das war strategisch gewesen. Da ist eine ziemlich krasse, ich wollte auch nicht unbedingt nach Pittsburgh ziehen. Ich war ziemlich komfortabel in Los Angeles. Aber die Mission war einfach zu groß, dass ich da nicht dabei sein konnte, ja.
Mhm.
Und das war strategisch gewesen, einfach weil die Uber-Executives sind danach zu den Pionieren für Self-Driving gegangen. Und die waren halt alle von CMU, also Carnegie Mellon University. Und die ist natürlich in Pittsburgh. Mhm. Die sind dann zu den PhD-Robotics-Leuten gegangen. Und die haben dann gesagt, okay, ihr bearbeitet jetzt für uns. Wir verdreifachen euer Salary. Hier kriegt ihr ein riesen Aktienpaket. Ihr macht jetzt autonome Fahrzeuge für uns. Und die haben natürlich gesagt, ja, aber wir ziehen mit unseren Familien nicht nach San Francisco. Und dann haben sie gesagt, okay, müsst ihr nicht, wir bauen das Ding hier auf. Super remote, weg von der ganzen Noise, die in San Francisco passiert, weg von den ganzen Newslettern und Redakteuren und was weiß ich und der ganzen Presse. Ihr seid ja total remote und deswegen war das strategisch für uns oder für die dann interessanter, dass wir das dann da groß ziehen und wir konnten uns da voll drauf. Ja, wir konnten das voll drauf konzentrieren und wir hatten dann die Unmarked Buildings da war noch nicht mal irgendein Name draußen, aber die wussten, dass da alles da passiert.
Okay, ich habe gerade das ein bisschen übersprungen, also du bist dann von Google zu Uber gegangen,
ja,
und hast dann für Uber diesen Schritt dahin gemacht. Was ich mich dann wiederum nur frage, was mir ein bisschen schade ist an diesen Moonshot-Ideen, ne? Das Google Eye ist ja nie so gekommen. Ne? Die sind dann Mountain View durch die Gegend gefahren und man hat immer gedacht, das war richtig so ein Purpose Build Vehicle, da gab es kein Lenkrad, da saß man einfach so drin, die sind da rumgefahren.
Ja.
Uber hat irgendwie Self-Driving-Autos versucht und irgendwie ist da ja auch, also ich weiß gar nicht genau, aber die haben ja eigentlich nicht so richtig gelauncht, weil dann gab es, glaube ich, mal diesen Incident, wo irgendeine Rennradfahrerin vom Uber Volvo umgefahren wurde.
Ja.
Wie fühlt sich das dann an, schon wenn man da so lange dran gearbeitet hat und dann ist das Produkt auch eigentlich dann doch nicht so rausgekommen, wie man sich das vorgestellt hat?
Also bei Google, ich dachte, wir haben einen richtig guten Job gemacht, weil das war jetzt das erste Mal, wo wir dann, ich meine, aesthetic-wise habe ich eine ganz andere Aesthetic gehabt, aber Sergey Brin kam dann immer rein und hat dann gesagt so, hey, wie würde Google in 3D aussehen? Also wir hatten ja noch keine 3D-Produkte, aber jeder kannte Google als die Firma, als die Webseite und alles Mögliche. Und jetzt war es das erste Mal, wo wir dann richtig einen Roboter in oder Google dann personifiziert, dann auf die Straße setzt,
ja,
als Roboter. Das war es das erste Mal, wo dann Google dann Potenzial jemanden dann harmen kann, also ja, verletzen kann. Und wir haben dann richtig dann, das Ei musste natürlich dann super approached aussehen, super cute. Das war das erste Mal, wo dann die Gesellschaft mit Robotern in Verbindung oder in Kontakt kommen. Ja, und das hat sich dann, die Idee war gewesen, dass wir nicht mit dem Ei weitermachen, sondern dass die dann, die Business-Idee war natürlich so, dass wir dann andere Fahrzeuge dann damit equippen. Also das Business-Modell ist natürlich anders, dass man eine Radar-Suite dann entwickelt, die man dann auf alle anderen Autos quasi draufsetzen kann. Und wenn man das dann selber natürlich entwickelt, ist natürlich eine super Development-Cost und muss dann Factories bauen und also Automobilindustrie. Die wollten ja nie Automobilindustrie wirklich werden. Also wir wollten ja nur die Sensorprodukte entwickeln und die dann auf andere Autos setzen. Ja. Und das war dann bei Uber genauso. Wir hatten dann Fords, die wir dann gekauft haben. Das hieß dann Boron. Und dann haben wir dann weitergemacht mit den ganzen Volvos. Dann haben wir dann eine Volvo Dealership-Lizenz bekommen. Dann haben wir die ganzen Volvos dann gekauft und die dann gehackt und dann in Roboter umgesetzt und dann in die ganze Technologie reingehauen. Und ja, das war so die Idee.
Okay, okay. Und sag mal, was glaubst du, sind da so die größten Hürden? Also wir haben ja hier in San Francisco jetzt Waymo, die durch die Gegend fahren, die Sux-Autos fahren auch durch die Gegend. Man kann noch nicht zusteigen. Ich durfte letzte Woche einmal mitfahren. Das war schon ziemlich großartig.
Ja. Yeah.
Ist das einfach so ein Capital und, ich sag mal, einfach Regulatorik-Problem, dass es noch nicht weiter verbreitet ist? Oder glaubst du eigentlich schon, wir sind da?
Ja, wir sind schon da. Also die autonomen Fahrzeuge fahren ja schon überall rum. Also vor allem jetzt hier in San Francisco. Technologisch sind wir schon ziemlich weit. Also das funktioniert alles. Aber gesellschaftlich sind wir noch nicht so bereit. Also in San Francisco sieht man die ja schon überall rumdüsen. Du hast ja schon die alle gesehen. Und die Systeme können ziemlich viel, also viel mehr als jetzt mehr denken, als die Systeme können vieles, oft mehr als man denkt, und das Vertrauen fehlt halt noch so ein bisschen. Und ja, bei den Flugtaxis, wenn wir jetzt darüber schwenken, ist es ein bisschen umgekehrt. Also die Gesellschaft ist sehr neugierig, sogar begeistert von der Technologie. Und sie ist da und wir fliegen ständig und wir sind viel näher als man denkt in dem Bereich und viele glauben, also.
Ja, der gute Segway auf jeden Fall, weil darüber wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Also die Flugtaxis, die Autos waren sozusagen ein bisschen zu langweilig, ein bisschen in die Luft gegangen, um in alle Richtungen zu fliegen.
Wir sind von einem 2D Transportation Grid System jetzt in ein 3D Grid System übergeschwenkt und das ist natürlich super, super aufregend.
Ja, ich frage mich da so ein bisschen, warum das so lange dauert eigentlich, weil eine Drohne ist ja eigentlich schon, also ich meine, meine ersten Drohnen, die ich hatte, das ist irgendwie über 10 Jahre her, die waren immer schon super stabil, wie krass die geflogen sind, wie gehovert haben. Da habe ich immer gedacht, okay, jetzt so eine Personendrohne, die muss ja einfach nur ein bisschen größer sein. Da hast du dann das Problem mit Batterielaufzeiten und so. Erzähl mal, also wie war so dieser Schritt zu dahin? Also wo sind wir im in der Technologie da?
Wir sind ziemlich weit. Also wir sind ziemlich weit dabei. Warum das so schwer umzusetzen ist? Einfach, weil du in der Luft bist. Also da kannst du dir keine Fehler erlauben. Du brauchst nicht einfach nur ein neues Fahrzeug, du brauchst ein ganzes Ökosystem drumherum. Also die Ladeinfrastruktur, die ladende Plätze, die Sicherheitsstandards. Ist einfach nicht so ein DJI gegen Airbus. Ist nicht so einfach. Es geht nur gemeinsam. Also es muss alles drumherum gebaut werden. Ja, es braucht ein ganzes Netzwerk und nur so wird das halt Realität. Und wir setzen halt nur neue Standards und die Technologie, mit der wir jetzt arbeiten, evolviert sich ja auch über den Zeitraum weiter. Und es hängt auch alles an wie schwer und wie gut die Batterietechnologie ist. Und das hängt halt alles davon auch ab.
Erzähl mal ein bisschen, was Joby eigentlich macht, genau. Also das ist ja auch so ein Ding, das sieht so aus wie so ein Hubschrauber im Prinzip mit vielen Propellern dran irgendwie, also so eine Art Drohne eigentlich. Aber was genau macht ihr da?
Also bei Joby, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Also was wir jetzt anders machen als bei Uber Elevate, ich muss jetzt den Vergleich ein bisschen vorher beschreiben, einfach weil ich bin ja von Uber Elevate direkt dann in Joby reingerutscht. Also wir sind dann verkauft worden. Und bei Uber ging es natürlich ziemlich schnell, weißt du, move fast, break things, Riesenvision, Riesenenergie, Riesenmomentum. Und bei Joby ist so ein bisschen Gegenteil. Also wir denken langfristig, wir bauen nicht nur ein Flugzeug, wir bauen das ganze Verkehrssystem drumherum. Ja. Und bei Uber Elevate waren wir noch so super Blue Sky Modus, Relationship, da ging es um Ideen, die wir damals hatten. Und bei Joby geht es um Perfektion. Und da muss jeder Millimeter stimmen. Und wir fliegen ja schon. Also unsere eVTOL sieht ein bisschen aus wie so ein Hybrid zwischen Helikopter und Flugzeug. Mhm. Wenn man sich das so vorstellen kann. Wir haben einen Piloten, 4 Passagiere im Flugzeug und 6 neigbare Rotoren und elektrisch, leise, effizient. Und das dauert einfach, weil wenn es fertig ist, dann wird es richtig.
Okay. Und ich meine, das ist ja unfassbar kapitalintensiv, ne? Ich meine, wenn du selbst fahrendes Auto baust, du hast ja schon die Straßen und kannst dich einfach durch die Gegend fahren, du kannst dann einen Fahrer einsetzen und kannst Trainingsdaten sammeln. Das ist ja was anderes, als wenn so ein Flugzeug irgendwo abhebt. Du sagst das schon, du brauchst die eigenen Flughäfen, du brauchst irgendwie die Lizenzen, die dürfen nicht überall fliegen.
Ganz genau.
Also ich meine, dann gibt es ja wahrscheinlich auch so Routen vielleicht. Das habe ich mehrfach gesehen bei einigen von diesen Firmen, die dann sagen, okay, wir machen halt nur irgendwie New York Downtown zum JFK oder so. Oder
ja, ganz genau.
Berlin, Dresden oder ich weiß nicht, was das so für Strich, die Leute halt dann irgendwie fliegen wollen. Ich meine, wo kommt das ganze Geld her? Hat dann Joby irgendwie auch irgendeinen großen Tech-Fonds dahinter oder habt ihr irgendwie viele Milliarden geraced oder wo ist die Firma heute?
Ja, wir haben ziemlich viel geraced gehabt. Also die waren ja schon ziemlich weit, bevor Uber eingetreten ist. Wir hatten richtig große Investitionen von Uber bekommen. Wir hatten jetzt richtig große Investitionen von Toyota bekommen. Also wir haben eine Partnership mit denen. Mhm. Und ja, das Space, weil wir was Neues kreieren, ist ziemlich kapitalintensiv.
Ja.
Und ja, jetzt, wenn wir uns über die Routen unterhalten, also wir bauen ja nicht nur das Fahrzeug, wir bauen ja das Netzwerk, das Businessmodell drumherum. Und wir tun natürlich mit unserem Team natürlich die kapitalintensivsten Routen dann ausplanen. Und ja, von Manhattan zu JFK natürlich super, super lukrativ. Dubai, Los Angeles, wir haben jetzt auch Großbritannien natürlich und ja, also das macht, man muss sich dann auch überlegen, so im großen Bild, was für Businessmodell macht da am meisten Sinn. Also man kann die eVTOLs auf eine lange Strecke schicken, aber wenn man jetzt richtig dann Geld damit machen will, wenn man dann im Uber-Netzwerk dann drin sein will, dann muss man natürlich dann die Routen, die 12 Minuten, maximal 20 Minuten dann sind und dann fliegt man dann hin und her, um am meisten natürlich dann zu profitieren.
Ja, und wer sind da so die Hauptwettbewerber? Also gibt es da jetzt irgendwie 10 Firmen auf der Welt, die daran arbeiten? Oder sind da so 2, 3? Wie jetzt im Self-Driving hast du ja irgendwie gefühlt irgendwie nur noch, das ist ja übrig, da hast du Waymo und Zoox, ne? Also Amazon und Google im Prinzip und alle anderen, da gibt es dann zwar so ein paar Sensorik-Companies und so, aber jetzt die wirklich was auf der Straße haben, sind ja nur 2, wie ist das im Flying-Bereich?
Also das sind jetzt viele Spieler, die jetzt im Hintergrund auch innovieren, also aber ich glaube, wir sind jetzt bloß noch 2 oder 3, die wirklich da jetzt vom letzten Schritt sind und Joby ist natürlich jetzt der Vorreiter. Wir sind jetzt richtig kurz davor, also publik zu fliegen und aber jede probiert eine andere Konstellation aus, jede andere Konfiguration von Flugzeug. Es gibt ja nicht nur eine direkte Antwort drauf. Also der Volocopter zum Beispiel war ja ein komplett anderes System. Das war wie so ein DJI-Helikopter. Mhm. Dann hast du Lilium, dann hast du dann, was echt auch schade ist, weil in Deutschland wäre es natürlich, also ich hätte schon gern mehr Tech rauskommen sehen als Deutscher jetzt. Aber da gibt es halt auch, also die Konfiguration und das Businessmodell muss natürlich dann auch Sinn machen, dann weiterzugehen.
Ja, genau. Es gibt ja diese Roboter, diese Dinger, die wie eine Drohne einfach nur aussehen, die aber keine Thermik haben. Ne? Und euers ist ja so mit so Flügeln auch, die wahrscheinlich dann in der Geschwindigkeit auch
ganz genau, also
dadurch effizienter fliegen wahrscheinlich.
Genau, das hat mit Effizienz zu tun. Einfach und die Tilt-Rotors, die wir da haben, die drehen sich ja oder rotieren bei 90 Grad. Das heißt, wenn man abhebt, wird das Flugzeug von den Rotoren getragen. Mhm. Aber dann, weil man dann in Cruise-Mode geht, dann wird das Flugzeug auf den Flügeln getragen. Ja, und die Rotoren geben natürlich nur den Forward-Movement.
Ja.
Das heißt, es ist dann ultra effizient. Wenn das ganze Flugzeug wie so ein DJI oder wie ein Volocopter dann natürlich nur auf den Rotoren getragen wird, ist natürlich ziemlich energiedefizient.
Ja, klar. Glaubst du, dass DJI auch so ein Wettbewerber eigentlich ist? Also gehen die auch an diese ganz großen Drohnen oder sind die einfach nur Consumer- und Prosumer-Business?
Ich weiß nicht, wo die jetzt zukunftstechnisch stehen. Also die machen ja richtig geile Drones jetzt auf dem Consumer-Bereich, also vor allem jetzt mit Kameras und so. Also die sind ja der Wettbewerb-Vorbereiter in dem Bereich. Ja. Also ziemlich, ich habe ja auch DJI-Zeug daheim und aber ich weiß jetzt nicht, was der ihr Zukunftsplan ist.
Du hast es gerade schon kurz angesprochen, ne? Deutschland ist ja leider so ein bisschen ins Hintertreffen geraten da mit den Insolvenzen, was ja wirklich schade ist, weil da war ja auch unfassbar viel Investment, die haben auch gute Leute.
Ja.
Du siehst ja beide Seiten, ne? Warum schaffen das US-Companies immer diesen letzten Schritt zu gehen und die Marktreife wirklich, ist das wirklich einfach nur ein Kapitalproblem oder ist das so ein Mentalitätsding? Also warum glaubst du, dass das hier besser funktioniert?
Ja, das ist so beides. Also in Silicon Valley hier ist so der Default, lass mal probieren. Also was passiert, wenn es klappt?
Mhm.
In Deutschland ist so eher so, ist der Default so, lass mal abwarten, was passiert, wenn es nicht klappt. Anstatt dass sie die Vorreiter sind, gucken sie dann den Wettbewerb erst an und dann die sind so ein bisschen sicherer, weißt du? Und genau das killt halt Ideen, bevor sie überhaupt wachsen können.
Aber ich meine, hier siehst du ja auch, dass ihr eine Kooperation mit Toyota zum Beispiel macht. Das ist ja auch keine amerikanische Firma.
Yeah.
Da werden sich strategische Partner reingeholt. Ne? Und
ganz genau.
Bei Lilium zum Beispiel, das wäre ja auch eine Option gewesen, dass halt irgendwie ein Mercedes sagt oder sich irgendeine Company. Was muss sich da ändern? Warum wird da nicht einfach mehr Risiko eingegangen?
Also in Deutschland müsste einfach mehr Mut sein, mehr Speed und mehr Raum fürs Scheitern. Ich glaube, da hängt es so ein bisschen in Deutschland, also ziemlich stark. Also es klappt nicht alles beim ersten Mal und das ist okay.
Ja.
Und das merkt man auch hier in San Francisco. Aber du baust einfach ein System aus, das bereit ist und man lernt da draus und nicht, um das zu sanktionieren von vornherein. Also in Deutschland müssen wir halt lernen, wie groß zu denken, wie baut man, wie verwirft man besser und dann wie man halt dann wieder zurückkommt, wenn man einen Fehler macht, ja. Und wir müssen halt aufhören, in Deutschland jetzt Gründer als Exoten zu behandeln und einfach das alles sehen, wie es sind. Das sind Möglichkeitmacher. Und Entrepreneurship sollte nicht nur gefördert werden, sondern gefordert werden. Also nicht nur als Businessplan auf Papier, sondern als Mindset von der Uni aus direkt. Und das ist jetzt in San Francisco, jeder baut hier irgendwas. Du bist im Café, jeder hat einen Laptop, jeder ist ein Gründer und das wird hier richtig so gefeiert, wenn man was Neues aufbaut. In Deutschland ist das noch nicht so der Mindset da.
Ja, ich habe das immer so ein bisschen das Gefühl in der Familie, ne? So, wenn man den Deutschen redet, als ich Gründer geworden bin jetzt und nach 2 Jahren, wo es jetzt auch langsam anfängt, hier bei uns ganz gut zu funktionieren, das ist immer noch so, ja, und geht die Firma bald pleite, so ungefähr? Also, das ist eigentlich so die Hinterfrage hinter der eigentlichen Frage.
Ja.
Also, glaubst du auch, dass es eigentlich viel Mindset ist? Aber auf der anderen Seite könntest du ja auch sagen, okay, was heute in den Schulen gelehrt wird oder wie in der Uni unterrichtet wird, dass auch einfach vielleicht da themenmäßig ganz viel fehlt, dass den Leuten das auch gar nicht beigebracht wird. Ne? Dass es immer noch diesen alten Weg gibt. Du machst eine Ausbildung und dann am besten noch irgendwie so berufsbegleitend studieren und dann kannst du für immer in dieser Firma arbeiten. Da muss man wahrscheinlich vom System noch viel, viel früher anfangen.
Ich meine, ja, ich habe das jetzt in der Schule nicht direkt gelernt, hier auch an der Uni.
Mhm.
Das kommt jetzt vom Umfeld. Ich glaube, wie gesagt, ich habe meine Skills alle gelernt. Ich habe so viele Kurse machen können, wie ich wollte. Ich habe meinen Horizont so verweitern können. Aber man lernt halt ziemlich viel, wenn man halt hier im Umfeld ist, in der Tech-Bubble hier. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt schon instillen kann in der Uni so direkt. Aber ich kenne jetzt auch viele von Stanford und die sind direkt auf Entrepreneurship dann getrimmt worden, aber die hatten dann keine Skills, weil die direkt nur auf Entrepreneurship dann das kommt aus beiden. Also das kommt von seine Skills zu entwickeln und darin der Beste zu werden, der auf dem Markt ist, einfach auch dann mit den Besten zusammenzuarbeiten. Und das ist so ein healthy balance, ja. Also wenn du jetzt direkt dann in Entrepreneurship reinspringst und du hast keine praktischen Erfahrungen, das funktioniert dann natürlich auch nicht. Ja.
Weil da haben wir ja schon in Deutschland einen super Grundlage eigentlich, ne? Also ich meine, es gibt super Unis, es gibt die Absolventen und das ist halt wirklich dann so ein späteres Thema. Aber ich finde das ganz spannend, dass es gibt ja so den Unterschied, ne? Es gibt hier diese ganzen 22-Jährigen, die aus der Uni kommen und direkt halt mit der Firma anfangen, oder da gibt es halt so die Leute, die so in unserem Alter dann sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie 15, 20 Jahre Erfahrung gesammelt und jetzt starten wir was. Ich glaube, die Erfolgschancen sind dann wahrscheinlich ein bisschen höher. Auf der anderen Seite hat man dann halt auch andere Verpflichtungen in seinem Leben und kann halt vielleicht nicht mehr 100, 120 Stunden immer arbeiten, weil man halt noch eine Familie hat, ne?
Ja, ganz genau.
Ja. Sag mal, du bist ja bei diesen ganzen Firmen gewesen, ne? Und du hast auch schon gesagt, du kennst hier viele Leute, die irgendwie in Stanford waren und haben bei krassen Firmen gearbeitet. Da ist ja extrem viel Kapital in die Firmen gegangen und aber auch viel Geld ja auch wird ja auch den Leuten als Gehalt bezahlt. Ne? Wie viel kommt da beim Einzelnen an? Kannst du da was zu sagen?
Also ja, es hängt davon ab, wie früh du einsteigst. Also wie groß die Vision am Ende wirklich ist. Also wie groß, je schwieriger das Problem ist, desto mehr Kapital fließt da natürlich rein. Aber ganz ehrlich gesagt, du machst das nicht wegen dem Geld am Anfang. Du machst das wegen, weil du was bewegen willst.
Ja.
Weil dich das Problem so sehr reizt, dass du einfach nicht schlafen kannst. Je größer das Problem, desto größer ist der mögliche Impact. Und ja, die Auszahlung, die kommt am Ende. Also wenn es am Ende nur ein starkes Projekt ist und du das gebaut hast, dann war es trotzdem wertvoll. Also auch wenn es jetzt nicht irgendwie ein großes Unicorn wächst oder so.
Mm. Und gibt es da irgendwie so eine Zahl, wo du gesagt hast, boah, ich will unbedingt mal $1 Million pro Jahr verdienen? Oder hattest du so Ziele dir gesetzt?
Nicht direkt am Anfang, weil ich bin da wie gesagt reingerutscht. Also mir hat keiner irgendwie von ISOs oder RSUs oder Aktienpaketen oder was ich, das wusste ich von vornherein nicht.
Ja.
Aber das habe ich dann by default dann bekommen, als ich in die Startups dann eingetreten bin.
Ja.
Also ich habe jetzt 2 IPOs gemacht mit Firmen. Ich war dann vornherein bei den Vorreitern, aber ich hatte mir selber jetzt so eine Zahl am Anfang jetzt nicht gesetzt gehabt. Natürlich ist man jetzt mehr ambitionierter, aber jetzt lernt man auch ziemlich mehr, dass man ist jetzt auch Advisor bei verschiedenen Firmen. Man lernt dann auch mehr in dem Umfeld.
Ja, und sag mal, ist dir dann Geld wichtiger geworden oder weniger wichtig? Also wie hat sich das so verändert über den Zeitraum?
Für mich war es früher so mehr der Status. Ich glaube, für mich früher war es so mehr der Status. Heute ist so ein Nebenprodukt von der echten Mission, die ich anstrebe. Und ich investiere Zeit, Energie und Geld in Dinge, an die ich wirklich glaube.
Mhm.
Und Zeit für mich ist halt im Moment mit der Familie so wertvoller als Cash.
Ja.
Und weil du die natürlich nicht zurückbekommst.
Ja.
Und Geld ist nur ein Storage of Value. Und je mehr Value du bringst als Individual, desto wertvoller wirst du für die ganzen Firmen.
Ja. Und was ist Erfolg heute für dich dann?
Also frei entscheiden zu können, mit wem und woran ich arbeite, das ist natürlich super, super important. Also Projekte zu machen, die nicht nur funktionieren, sondern die Welt inspiriert. Und wenn aus einer verrückten Idee, aus einer Konversation mit jemandem, dann plötzlich Realität wird und du siehst, wie alle davon bewegt werden. Das ist der Erfolg dann für mich, die Produkte, die Ideen dann in physikaler Form dann zu sehen.
Ja. Du hast gerade schon mal gesagt, dass du, ja, wir haben über Deutschland schon gesprochen, ne? Als irgendwie so ein Markt, wo ja einfach irgendwie viel Potenzial ist. Mhm. Wie ist dein Blick da drauf, so nach jetzt, ich glaube 17 Jahre bist du in den USA, ne?
Ja,
auch schon eine lange Zeit.
Schon eine Weile, ja.
Könntest du dir vorstellen, auch mal wieder zurück nach Deutschland zu gehen? Weil auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, da ist das Potenzial, ich habe die Skills, dann könntest du ja wahrscheinlich im deutschen Markt selber auch extrem viel bewegen.
Ja, gerne. Also Deutschland, wenn das Setup stimmt in Deutschland, ich liebe Deutschland, das sind meine Wurzeln. Und aber ich brauche halt die Freiheit, jetzt groß zu denken. Also die Geschwindigkeit, die Dinge, um die auch wirklich umzusetzen. Was jetzt hier in San Francisco passiert, habe ich diese Intensität jetzt bisher in Deutschland noch nicht erlebt oder irgendwo anders auch in der Welt. Aber das heißt jetzt nicht, dass es jetzt in Deutschland nicht möglich wäre. Man muss jetzt einfach dann nur umdenken. Und in Deutschland, wir haben brillante Leute, Weltklasse Ideen, aber wir müssen halt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass nicht nur PowerPoints entstehen, sondern auch richtige Produkte daraus kristallisiert werden.
Aber gibt es da so richtig so Punkte, wo du sagst, boah, das sind so 2, 3 Sachen, die müssten eigentlich passieren? Also ist es für dich so, dass du sagst, eigentlich möchte ich gerne nach Deutschland zurückziehen auch? Oder ist es eher so, ja gut, wenn die sich mal ein bisschen anstrengen, dann könnte ich mir vorstellen.
Ich hätte schon Bock, die ganzen Sachen, die ich hier baue, in Deutschland aufzubauen. Also ich hätte richtig Lust, wir haben brillante Leute, wir haben super geile Ideen da. Also wenn wenn wir einen Teil von San Francisco in Deutschland reinsetzen könnten, würde ich im Heartbeat wieder nach Deutschland zurückgehen. Aber als ich damals in Deutschland gearbeitet habe, hat man sich einstempeln müssen. Also musste dann durch das Gate dann durchgehen. Mhm. Und dann, wenn ich dann meine 120 Stunden gearbeitet habe, dann kam dann der Boss und hat gesagt, hey, ich bin schon mit einem Fuß im Gefängnis. Bitte geh nach Hause und nimm dir 3 Wochen frei.
Ja.
Also wenn man da richtig was bauen will, wird man dann schon von Rahmenbedingungen dann quasi gebremst. Ja, und genau der Entrepreneur Spirit, der jetzt hier, also der Builder Spirit, die Energie, die wird jetzt in Deutschland so ein bisschen gegrenzt. Ja. Aber die muss gefördert werden, um da richtig was umzusetzen. Ich will Deutschland als Marktführer da sehen. Im Moment sehe ich jetzt noch nicht, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich habe das jetzt auch selber jetzt nirgendwo anders in der Welt jetzt so erlebt, wie jetzt hier in San Francisco. Und das ist auch der Grund, warum viele von uns hier sind.
Ja, ich glaube gerade dieser Punkt mit der Arbeitszeit. Ne? Ich glaube, in Deutschland wird immer so diskutiert, irgendwie 4-Tage-Woche und wir wollen mehr Urlaub und alles ist irgendwie so, nicht so viel arbeiten. Und hier in San Francisco, selbst jetzt die großen Googles und so, Sergey Brin hast du vorhin angesprochen, der jetzt halt sagt, ich erwarte halt nicht, dass die Mitarbeitenden irgendwie hier mindestens 5 Tage die Woche im Büro sind, mindestens 60 Stunden arbeiten, und 60 Stunden ist ja eigentlich schon wenig, wenn man das halt vergleicht, was man halt als Gründer oder als besonders engagierter Mitarbeiter in irgendwelchen Firmen macht. Das gibt ja dieses 996-Modell aus China irgendwie so exportiert, was in San Francisco mittlerweile echt wieder richtig stark ist. Und da muss wahrscheinlich auch viel passieren, ne?
Ja, also ich habe immer, also auch durch das Studium, ich habe immer Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe im Studio geschlafen, mehrere Male. Ich habe in meinen Klassenzimmern geschlafen. Ich hatte immer den Drang, irgendwas zu bauen. Also für mich war die Arbeit Passion. Also für mich war das nie irgendwie Arbeit. Ich bin morgens aufgestanden und ich hatte eine Mission gehabt. Wir haben gewusst, dass wir was ganz Neues entwickeln. Da war dann auch keine Competition irgendwie oder sonst irgendwas, weil wir was ganz Neues entwickelt haben. Und bei mir war es halt so, dass ich halt was aufgebaut habe, was noch nie vorher da war. Und das war natürlich dann für mich dann mega interessant. Und wenn du was Neues aufbauen willst, musst du auch ziemlich viel investieren. Ja, und sag mal einfach mal so, du musst der Erste sein, der den Weg geht, also die neue Wege sucht, so wie ein Wolf einfach. Du musst... Wenn du ein Schaf sein willst und das brav in der Herde bleibt, also klar, du findest deinen Weg, aber wenn du richtig was Neues entwickeln willst, musst du der Wolf im Kreis sein, ja. Und everything that you want is on the other side of fear. Und das verstehen halt ziemlich viele Leute nicht. Und wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du bereit sein, dorthin zu gehen, wo es unbequem ist.
Ja.
Da liegt das Wachstum und da liegt die Energie.
Ja. Wenn du nochmal so zurückdenkst, jetzt 17, 20 Jahre, irgendwie der kleine Philipp, wie du noch nicht zu mir meintest.
Ja, der kleine.
Und die Leute noch am Anfang ihrer Karriere sind, ne? Gibt es da irgendwie so Tipps, dass du sagst, so, das sind die wichtigsten 2, 3 Sachen, die musst du auf jeden Fall machen?
Ja, also warte nicht auf den perfekten Moment. Fang an, denk groß, lerne laut. Und bleib radikal neugierig und das bringt dich weiter als jeder Karriereplan, den du dir machst. Also Mut schlägt Perfektion und zwar immer.
Okay, super. Ich meine, ein perfektes Schlusswort. Philipp, vielen Dank für die ganzen Insights. Alles Gute für dich.
Vielen Dank, Christian.
Das war Philipp Habern, Designer, Vordenker und einer der spannendsten Köpfe hier im Bereich von Future Mobility. Und diese Folge wurde wie immer präsentiert von Learn.xyz, meiner neuen Firma hier in San Francisco. Wir sorgen dafür, dass eure Mitarbeiter Corporate Learning plötzlich lieben. Klingt verrückt? Melde dich einfach mal an unter www.learn.xyz und probier es aus. Manche unserer Kunden bezeichnen uns auch als das Duolingo des Corporate Learnings. Klingt gut? Das sind wir, also auf zu www.learn.xyz und kostenlos für 2 Wochen testen. Wer mehr von Philipp sehen will, findet seinen LinkedIn in den Shownotes, da verlinken wir das. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und teilt sie mit jemandem, der sich für die Zukunft der Mobilität interessiert. Wir sehen und hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.